konnte alles hören, aber ich konnte nichts sehen. Also ich wusste, dass die ganze Zeit eine Person mit mir gesprochen hat, die ich nicht kannte. Weißt du?
Das klingt ja schon eher nach K.O.-Tropfen.
Ja, das war ganz strange.
Auch theoretisch Video, Sex haben. Also, dass ihr gemeinsam dann so wichst und so vor der Kamera.
Oh, Daddy.
Oder ihr schickt euch auch zwischendurch mal irgendwie mal so Nudes oder so. Ja. Keine Ahnung, das kann man ja auch mal machen.
Voll.
Um einfach das Feuer so ein bisschen am Lodern.
Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ+-Podcast. Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym. Mein Name ist Barry und an meiner Seite die Neujahrsfee Pierre Daly.
Frohes Neues!
Frohes Neues! Und auch an euch frohes Neues! Ey, wir sind in 2024.
Krass, oder?
es ist manchmal so, dass man so denkt, so, als ich klein war, gab es so Future-Filme, wo die dann so im Jahr 2020 waren und man war so, oh mein Gott, weißt du, so.
Da gibt es dann fliegende Autos und so, nein.
Nee, hier gibt es gar nichts. Ja, aber schön, dass ihr auch im neuen Jahr dabei seid und wir werden natürlich auch heute wieder jede Menge eurer Telonym-Nachrichten vorlesen, aber auch natürlich ein bisschen möchte ich wissen erstmal, wie Pierre ins neue Jahr gekommen ist und vielleicht erzähle ich auch nochmal, wie ich ins neue Jahr gekommen bin. Erstmal Pierre, wie war denn Weihnachten? Erzähl doch erstmal.
Weihnachten war bei mir sehr schön, muss ich sagen.
Warst du mit Family oder?
Genau, also ich war mit der Family und wir haben das dieses Jahr anders gemacht. Wir waren sonst immer, eigentlich seit ich geboren bin, immer bei meiner Mutter oder bei meinen Eltern auf Fehmarn. Mein Vater ist ja vor 2 Jahren verstorben. Und jetzt haben wir dieses Jahr das erste Mal so gemacht, dass wir bei meiner Oma gefeiert haben, weil die geht jetzt auch schon auf die 90 zu.
Auch auf Fehmarn oder?
Nee, die wohnt in Neumünster, das ist in Schleswig-Holstein. Und da sind wir dann hingefahren, weil sie auch nicht mehr so mobil ist und dann ist das für sie halt einfacher gewesen. Und da habe ich erst, dachte ich so, oh, ich weiß nicht, irgendwie so Tradition ist ja eigentlich immer auf Fehmarn gewesen. Und ich dachte so, mal gucken, wie es wird. Aber eigentlich war das total gut, dass wir es mal anders gemacht haben.
Ja.
Es gab auch dieses Mal dann mal was ganz anderes zu essen als die letzten 20 Jahre. So, und das hat irgendwie mal so... Ja, das so aufgebrochen und mal so einen frischen Wind reingebracht.
Ja, geil. Aber kocht dann auch deine Oma so? Ist sie in der Küche noch so mobil oder?
Ja, also meine Oma kocht auch total gut. Also die wohnt auch jetzt alleine in einem Haus noch. Also die kriegt das auch alles noch ganz gut hin mit dem Garten und so. Aber so Autofahren und sowas, das ist halt nicht mehr so.
Ja, ist bei meiner Oma nämlich auch so. Die ist an sich noch, sag ich mal, mobil in der Wohnung. Aber so eine Reise hatte sie auch jetzt dieses Jahr gemacht. So eine, die hat sich mit meiner Mutter und meiner Tante und so in der Türkei getroffen und meine Eltern meinen auch schon so, ja, das ist schon für sie hardcore, dann so einen Flug zu machen mit Umsteigen in Istanbul und ne, so aus Teheran erstmal hin und bla. Ja, schön. Ja. Wie machst du das mit deinem Freund eigentlich?
Den habe ich mitgenommen. Also der ist auch gefühlt eigentlich seit, ja, wir sind ja, also ohne Unterbrechung wären wir ja eigentlich schon 10 Jahre zusammen und wir haben eigentlich auch jedes Weihnachten zusammen gefeiert.
Ach, witzig. Genau. Und immer dann mit deiner Family.
Genau, ich glaube, wir waren nur ein einziges Mal an Heiligabend dann bei seiner Familie, aber wir fahren meistens trotzdem dann am ersten oder zweiten Tag nochmal zu seiner Family dann hin. Aber das Hauptspektakel war eigentlich immer bei mir.
Ach, witzig. Ja, dann war es eigentlich wie immer nur mal bei Oma.
Genau, ja, und es war irgendwie anders und trotzdem irgendwie viel schöner als sonst. Ich weiß nicht, irgendwie war das einfach so mal, ja, man muss sich auch mal was Neues trauen. Man muss nicht immer so an alten Sachen festhalten.
Achso, und Oma Daily ist ja auch eine Instagram-Ikone und TikTok-Vorreiterin.
Genau.
Die hatte TikTok schon damals vorm Krieg.
Das stimmt. Aber bevor wir jetzt zu Silvester übergehen, kannst du ja nochmal erzählen, wie dein Weihnachten war.
Ja, mein Weihnachten war auch anders als sonst, weil ich ja noch den 23.12. in Frankfurt meine Party hatte und
den
ich
habe Xmas Ball.
Ja, genau, die Hollywood Tramp Xmas Ball Party und ich wusste ja, dass ich am 24. erst um 16 Uhr zu Hause sein werde, also den halben Tag im Zug, aber das ging alles, weil es war alles pünktlich. Also ich habe wirklich Glück gehabt, dass an dem Tag nichts war. Ich war wirklich pünktlich zu Hause und dieses Jahr waren meine Eltern bei mir und die hatten dann schon alles vorbereitet. Es sah mega gemütlich aus, ganz viele Kerzen, schon alles so fertig gekocht und so, also wirklich so die Luxus-Lady kam einfach nur nach Hause und alles war erledigt.
Hast dich ins selbstgemachte Nest gelegt.
Ja, wirklich. Das war richtig schön. Und dann haben wir halt den ganzen Abend irgendwie auch noch zusammen verbracht. Und genau, normalerweise feiere ich auch bei meinen Eltern zu Hause, schlafe dann auch da. Aber wie halt Eltern so sind, die wollen natürlich zu Hause schlafen. Ne? So, ich hätte es auch süß gefunden, wenn die bei mir geschlafen hätten. Aber nee, wir wollen nach Hause und so. Ach,
ich glaube, auch umso älter man wird.
Ja, ich bin selber so. Ja, ne? So, also bei Eltern ist es auch okay, aber ich bin auch nicht mehr. Also bist du noch so, dass du manchmal bei Freunden dann einfach übernachtest?
Gar nicht. Ich hasse das. Ich habe das damals, habe ich das immer gemacht. Mm. Und mittlerweile mag ich das gar nicht mehr. Also ich mag das aber auch nicht so gerne, wenn Leute bei mir übernachten, irgendwie komischerweise.
Ja, finde ich auch. Also man macht das eher, ich habe das jetzt wirklich selten gehabt, aber wenn dann wirklich, wenn man denkt so, oh, es ist jemand, den will man unbedingt sehen, es geht jetzt nicht anders, Hotel wäre scheiße teuer, so, dann ist es so, ja, natürlich kannst du hier schlafen, weil wir haben die coole Zeit am Tag zusammen, aber ja, ich glaube, an sich wäre es für beide Seiten auch entspannter, einfach im Hotel zu sein, also wenn der Gast im Hotel ist, aber ja, also genau, deswegen, das war halt Weihnachten und mein Freund kommt dann immer am 25., weil bei ihm ist es so, also bei uns beiden ist es eigentlich so, dass der 24., das würde jedem schwerfallen, den eigenen Eltern abzusagen. Weißt du, deswegen ist bei uns halt so, weil er das schon immer mit seinen Eltern gefallen hat, ich mit meinen, wäre es so, oh, wenn jetzt einer sagt so, oh, ich gehe dieses Jahr am 24. aber zu dem anderen, dann wäre es erstmal so ein bisschen so, weiß nicht, wären vielleicht seine Eltern traurig oder meine.
Ich fühle das total, weil ich hatte vorhin ja gesagt, ich habe ein einziges Mal Heiligabend bei meinem Freund, bei der Familie verbracht und irgendwie, also es war zwar auch irgendwie schön, aber irgendwie habe ich das trotzdem voll vermisst, bei meiner Family zu sein an dem Tag.
Das, ja, man will das irgendwie so haben, wie man es immer kennt.
Ja,
ne? Ich verstehe das auch von der Seite der Eltern, dass sie denken so, ey, mein Sohn war immer hier, jetzt ist er irgendwie dieses Jahr mal bei seinem Freund, oh Mann, schade.
Und dann ist das aber auch nicht dasselbe, wenn man dann am ersten oder zweiten Weihnachtstag oder wenn man sonst immer am 24.
Ja, ne? Das stimmt. Aber was ich interessant fand, war, dass ganz oft bei Instagram Leute so meinten so, weil, also ich meine, klar, das Christentum ist ja auch sehr umstritten und Leute waren so, ja, und sowas feiert ihr, so eine schlimme Religion. Und dann habe ich auch, also da habe ich so drüber nachgedacht, so, ey, also ich kenne kaum Leute aus dem islamischen oder südländischen Raum oder arabischen Raum, die Weihnachten aufgrund der christlichen Religion feiern. Die meisten feiern es, weil es einfach ein schönes Fest ist, weil es Feiertage sind und da geht es einfach um dieses Zusammenkommen, weißt du? Ja. Also meinen Eltern ist es auch scheißegal, ob hier ein Weihnachtsbaum steht, weißt du, so, oder ob Bescherung gemacht wird. Es geht einfach um dieses Beisammensein irgendwie. Aber fand ich auch interessant, wie Leute waren so, weißt du, wie viele Menschen anhand des Christentums gestorben sind? Ich meine so, Digga, das feiert hier keiner aufgrund des Christentums hier bei uns, weißt du?
Aber
so.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und würde fast behaupten, dass viele Christen das auch gar nicht deswegen feiern, sondern einfach, weil das halt so ein, das sind halt Festtage, man kommt mit der Familie zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich Leute da dann, also außer jetzt streng Gläubige oder so, aber da sitzt doch jetzt keiner am Tisch und denkt, ach Gott, der Jesus hat sich da damals irgendwie oder ist damals geboren worden an
ist
dem
ja
Tag.
Ist ja mit Ostern und Pfingsten hier genauso. Da könnt ihr die meisten nicht mal sagen, worum es da geht.
Genau.
Oder? So, ja,
also es ist halt einfach das Fest der Liebe. Wir wissen alle, warum es gefeiert wird, aber wir feiern es ja nicht deswegen.
Ja, ich finde auch oft bei so Familien mit Migrationshintergrund ist auch der Hintergrund, dass die Eltern das irgendwann angefangen haben zu feiern, um zu integrieren. Damit zum Beispiel das Kind dann am Montag in der Schule nicht als einziges keine Geschenke hat. So war es zum Beispiel bei uns. Weil dann war immer so, nee, wir feiern das jetzt auch, dann kann er mitreden, dann gehört er dazu. So. Und das hat sich dann einfach so etabliert, dass man es dann einfach, bis man groß war, einfach weitergefeiert hat. Also das ist ja auch nochmal ein Aspekt.
Finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil hier ist ja sowieso alles geschmückt mit Lichterketten draußen und so. Warum soll man dann so tun, als wäre da nichts?
Ja,
so, ne? Das ist
auch.
Ja auch irgendwie merkwürdig dann.
Ja, ich würde sagen, bevor wir zu Silvester kommen, wir wollen es ja mal ein bisschen spannend machen, lass doch schon mal die erste Telonym-Nachricht des Jahres lesen, oder?
Okay.
Wollen wir anfangen?
Wir wollen hier eure Christmas-Beichten hören.
Okay, Trommelwirbel, die allererste Telonym-Nachricht im neuen Jahr. Kommt von, ja wissen wir ja nicht, von
Anonym.
Okay, also die Überschrift ist schon mal der Burner, apropos der Burner, Juckreiz an der Poperze, also im wahrsten Sinne der Burner. Hey ihr zwei Lieblingspodcaster, ich höre euch seit der ersten Stunde, war auf vielen Partys von euch und finde eure Art einfach spitze. Mein Thema, ich habe seit Mitte 23 ab und an gemerkt, dass hintenrum was nicht stimmt. Täglicher Juckreiz wurde zu meinem stetigen Begleiter. Erster Weg googeln. Bei den Suchergebnissen wurde mir schlecht. Oh, das ist immer so, ne? Bei googeln, du hast Husten, bei Google steht, du wirst sterben, weil du hast Krebs.
Genau. Also,
entweder war es direkt Krebs, ja, siehst du, oder der Arztbesuch wurde als unter Narkose betriebener kleiner Eingriff beschrieben, wo mir der Atem stockte. Ich griff all meinen Mut zusammen und machte online einen Termin bei einem Popo-Arzt in Hamburg, Dr. Bellon, also B-E-L-L-O-N. Ich denke mal, wenn er es hier bei Telonym reinschreibt, dann hoffentlich, weil es vielleicht eine gute Empfehlung ist. Gerade neu aufgemachte Praxis und der Doktor war so sympathisch. Aber alles auf Anfang. Nervös betrat ich die Praxis, meldete mich an und saß im Wartezimmer. Die Frau gegenüber von mir war schon so nervös, dass sie auf und ab ging. Hätte ich bloß den Termin abgesagt, redete das vor sich hin. Ich wurde nervöser. Plötzlich wurde ich aufgerufen von einem jungen, gut aussehenden Mann, welcher mich mit ins Zimmer nahm. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und er fragte mich erstmal über meinen Job, welcher ebenfalls im medizinischen Bereich liegt, und es war sofort eine gute Sympathie da. Ganz nebenbei schilderte ich mein Problem und er sagte direkt, guck ich mir gleich nebenan an. Lieben wir. So. Die nette Arzthelferin nahm mich mit in den Nebenraum, wo eine Liege war, und erklärte mir, dass ich Schuhe ausziehen sollte und mich auf die Liege legen kann. Plötzlich holte sie Spritze und Medikamente ran und ich wurde wieder nervös und sie sagte, das ist nur für den Fall der Fälle. Ich fragte, wie das hier denn jetzt abläuft, weil ich noch nie hier war, und sie schilderte es mir. Der Doktor kommt gleich rein. Sie ziehen die Hose runter, drehen sich angewinkelt nach links und dann untersucht er sie vorsichtig. Alles klar, supi, dachte ich, kann ja nichts schief gehen. Dann kam er auch, sagte direkt, dass er mich über alles aufklärt, was er da macht, und fing an, mit den Finger den Po abzutasten und drängte erst mit einem Finger ein und mit einem Gerät, welches sogar ein wenig vibrierte, zumindest fühlte sich das toll an. Keine Minute später war er fertig und erklärte mir den Grund meiner Symptome. Feuchtigkeit am Hintern, trockenes Klopapier sind keine gute Kombi. Vier Wochen Zinksalbe und Happy Po Analdusche und die Sache hat sich. Einfach ein wenig entzündete Haut. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Kein Krebs und sonst auch keine Horrordiagnose, wie im Internet stand. Es kann auch einfach mal super harmlos sein. Freunde, eins habe ich gelernt, mit trockenem Toilettenpapier den Po abzureiben ist nicht immer gut. Feuchtes Klopapier auf keinen Fall, sondern ein bisschen Wasser einfach ein bisschen Wasser auf dem Po.
Ja, es klingt so. Also, dass man das wie mit so in so einem Bidet wahrscheinlich so ein bisschen nass macht und dann so trocknet einfach nur.
Ja.
Ich glaube, dass halt durch dieses trockene Klopapier das vielleicht so wund werden kann.
Ja.
Vielleicht.
Stimmt.
Also, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehabt, aber wenn man da vielleicht zu doll und weiß ich nicht.
So, Männer, habt keine Scham, zum Proktologen zu gehen, so wie ich heute. Macht es einfach. Der sieht jeden Tag Ärsche und die Frauen machen beim Gynäkologen regelmäßig die Beine breit. Also alles halb so wild. Wollte hier mal meine Story teilen, um den Männern den Scham vor solchen Ärzten zu nehmen, wie ich es anfangs hatte. Doch, vielen Dank.
Ja, schöne Mutmach-Story.
Voll, ist doch schön zum Auftakt irgendwie.
Und so sollte das ja eigentlich auch sein, wenn man so einen Arzt besucht. Also ich finde ja alles, was so Proktologe, Urologe, also alles, wo man sich untenrum so frei machen muss, das ist ja irgendwie auch unangenehm.
Voll. Und wir hatten ja hier schon so einige Stories, ja auch sowohl von Telonym als auch unsere. Das ist immer so ein bisschen, da muss auch der Vibe da sein, so ein bisschen, oder? Ja,
aber ich selber war auch schon mal beim Proktologen, ich war auch schon mal beim Urologen, und ich muss halt sagen, wenn man da so ein, zweimal schon gewesen ist, dann weiß man ja auch, wie es abläuft, und dann ist es auch eigentlich nicht mehr so schlimm.
Nee, und man muss wirklich, finde ich, den richtigen finden, weil ich habe auch gemerkt, dadurch, dass man ja diese Storys ja auch privat so mit Freunden teilt, dass es total unterschiedlich ist. Also manche so Freunde von mir, die schwul sind, würden lieber, dass zum Beispiel der Gynäkologe eine Frau ist oder der Proktologe eine Frau. Andere wollen lieber bei Männern sein. Andere wollen eher jüngere Ärzte. Andere sind so, oh nee, nachher ist der jung und sieht voll heiß aus. Also lieber einen älteren oder eine ältere. Ist voll witzig. Also jeder hat ja so ein anderes Gefühl so dafür. Deswegen glaube ich, muss man auch, da müssen zwei Welten halt miteinander matchen, oder?
Ja, so. Aber ich finde so dieses, was man so im Kopf hat, oh Gott, nicht, dass ich da nachher irgendwie geil werde oder so, das ist da nicht so. Also das
ich
ist glaub, da.
Selbst wenn, oder? Das haben die doch bestimmt auch schon tausendmal erlebt, dass jemand einen harten hat oder mal einen Furz rauslässt oder ja, weiß bestimmt. Da nicht alles passiert. Oder?
Aber das ist ja nicht der Regelfall. Also nee. In der Regel ist das da alles so steril und das geht so schnell, dass man in dem Moment eigentlich an alles denkt, aber nicht daran, irgendwie geil zu werden.
Ja, glaubst du nicht auch, dass das für einen Arzt immer was Biologisches ist? Also für den ist es, glaube ich, nicht in der Sekunde so, oh, der ist jetzt geil so, sondern der weiß ja, okay, ich habe vielleicht irgendwie, weißt du, so bestimmte Stellen berührt, davon wird man halt erregt. Das muss, weißt du, wie ich meine? So, weil ja. Manchmal ist ja auch so eine Erregung wie so eine Morgenlatte. Du bist halt nicht geil, sondern du bist einfach rein technisch erregt. So, weißt du? So, deswegen denke ich auch so, wenn du alt bist und die untersuchen dich und dann lässt du da mal einen fahren, die wissen halt, dass vielleicht der Schließmuskel im Alter einfach, weißt du, nachlässt und da mal was rausfällt.
Ich glaube auch, dass es für die betroffene Person wahrscheinlich im Kopf immer viel schlimmer ist als
ich glaub
für den
auch.
Arzt.
Ja. Ich glaube auch. Ich war übrigens, also witzigerweise war ich gerade jetzt mit meinem Freund bei der Paarmassage, also Thai-Massage, das ist ja auch immer so ein bisschen brutaler. Und da habe ich auch, also habe ich hinterher auch gesagt, so, ey, also manche Stellungen und so, da war ich so, ey, wenn man älter ist und das nicht mehr zurückhalten kann und dann furzen muss, also ich wette, da furzen Leute ständig, weil die verrenken ja auch deine Beine und
ach
weißt
so.
Du, und die üben ja richtig Druck aus und so. Und ich meine, Gott sei Dank, in unserem Alter kann man das doch alles kontrollieren. Und ich war so, ey, was die nicht alles erleben und da haben bestimmt auch einige mal eine Erektion, wette ich.
Bestimmt.
Also, wenn nicht stimmt. Sogar ein Happy Ending.
Oh.
Ja, okay. Mensch. Dann machen wir die nächste Story und dann will ich aber wissen, wie dein Silvester
okay,
war.
Okay, gut.
Liebe Tiramisu, liebe Solaria, oh Gott, wir wollen zum ersten Mal mit unserem Dragnamen.
Stimmt. Ich habe gerade gedacht, so wieso denn Tiramisu? Und dann fiel mir ein.
Stimmt. Okay, das ist jetzt schon etabliert. Zunächst einmal wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr. Ja, das wünschen wir dir auch. Ich bin männlich, 35 Jahre jung und bis heute eigentlich nur stiller Zuhörer. Doch 2024 möchte ich aus der Deckung kommen und euch mal eine Nachricht schicken. Ihr macht das wirklich toll mit dem Podcast, weiter so. Ihr begleitet mich auf dem Arbeitsweg im Auto und ich habe deshalb lustigerweise schon oft komische Blicke von Fußgängern geerntet, wenn mal das Wort Ficken, Analsex oder ähnliches fallen. Die Autowände sind wohl nicht ganz so dick, haha. Nun habe ich ein paar Fragen an Barry. Du bist selbstständig als DJ und machst großartige Partys für die Community. Hast du davor einen ganz anderen Berufsausbildung gemacht oder ein Studium absolviert? Wenn du irgendwann nicht mehr DJ bist, hast du schon eine Vorstellung davon, wie dein Leben danach aussehen wird? Galli Grü, Küsschen für euch beide von mir aus Bayern, aus dem Süden.
Galli Grü nach Bayern.
Ey, dieses Galli Grü hast du auch so etabliert bei uns, ne? Irgendwie im Podcast. Gefühlt jeder zweite Telonym-Nachricht Galli Grü.
Ja, das ist halt so ein Büroslang. Das
voll.
Sagt man im Office auch so Mahlzeit und Galli Grü. Das wird so in E-Mails immer so geschrieben.
Echt?
Ja, so Liebe alle, Galli
weißt
Grü.
Du, ich sage immer ganz oft, Saudi Arabien, das kennt immer keiner.
Echt, das habe ich auch noch nie gehört.
Das habe ich jetzt öfter gehört. Immer die Leute, hä? Wieso kennt ihr das? Ich freue mich immer gesagt, Saudi Arabien. So, wenn man sich verabschiedet hat.
Ja, vielleicht kannst du es ja noch etablieren. Also
vielleicht.
Mal gucken, ob du mich da noch toppen kannst.
Ist so, aber wir haben auch so oft Feedback halt auch von Hörern oder Hörerinnen, die halt sagen so, ey, ich kann den Podcast teilweise hier und da nicht hören, weil die halt so lachen müssen, ne? Also im Gym oder in der Bahn oder so. Ja, also das kann schon manchmal unangenehm werden. So, also kurz zur Frage, ja, natürlich, ich habe vorher, also ich habe Abi gemacht erstmal. Okay, das ist jetzt abgefallen, jetzt sehe ich jetzt noch meinen beruflichen Werdegang, Pierre. Also
einmal den Lebenslauf offenlegen.
Genau, also ich habe Abi gemacht, dann habe ich Zivildienst absolviert. studiert. Das war halt damals noch so. Da konnte man dann wieder zur Bundeswehr oder in Zivildienst machen. Das habe ich dann als Hausmeister im Krankenhaus gemacht. Das war eigentlich derbe geil.
Als Hausmeister?
Ja, das war richtig cool. Das war halt so Lampen wechseln, den Garten machen, Essen rumfahren und so. Das gehörte da irgendwie dazu, so ein bisschen so technische Sachen. Das fand ich halt cooler irgendwie. So, war so ein bisschen Technik muss dabei sein. So, und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren. Das glaubt mir ja immer keiner. Und habe da mein Grundstudium gemacht, habe dann direkt nach dem Grundstudium abgebrochen und gesagt, ich muss aber was Kreatives machen, weil ich habe halt wirklich gemerkt, dass also das ist nichts für mich. So, das war absolut nicht meine Natur. So, da habe ich wirklich allen Mut zusammengenommen, das abgebrochen, eine Mappe erstellt und mich bei diversen Kunstschulen beworben. Und die ich wollte, die hat mich dann auch genommen. Das war nämlich eine technische Kunstschule hier in Hamburg. Und da habe ich dann meinen staatlich anerkannten Kommunikationsdesigner gemacht. Ja. Und danach habe ich direkt eigentlich angefangen, selbstständig zu arbeiten, so als Grafiker und bla. Und ich habe ja auch immer danach so Fortbildung für Social Media und so ein Kram gemacht, habe ich so ein bisschen Social Media Management gemacht. Aber da war schon, ich hatte das hier schon mal erzählt, dass ja während des Studiums die Partys dann ja so durch die Decke gingen. Ich habe eigentlich mein Studium mit Auflegen und Partys organisieren finanziert. Und ja, deswegen war irgendwann so, okay, also jetzt löst das eine das andere ab. Aber ja, das heißt, ich habe eigentlich bin ich Kommunikationsdesigner.
Also quasi das Hobby zum Beruf gemacht.
Ja, eigentlich ja. Und genau, wenn ich immer nicht mehr DJ bin, ob ich dann Vorstellungen habe, wie mein Leben aussehen wird. Oh, schwierig. Ich finde, ich komme jetzt wirklich so in die Phase, wo ich mir langsam richtig Sorgen auch darüber mache. Kennst du das? Also, wo man jetzt so denkt, so, oh, ey, ich gehe schon auf die 40 zu. Irgendwann, keine Ahnung, kann ich da noch, also erlauben es mir die Leute überhaupt noch da zu stehen? Also es waren irgendwann so, da habe ich ja hier auch schon öfter erzählt. Und wo geht die Reise hin? Aber ich glaube, ein paar Sachen, die halt realistisch sind, du kannst ja auch als Veranstalter hinter den Kulissen arbeiten. Du kannst ja auch in der Eventbranche eigentlich arbeiten. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube, das Kreative muss immer dabei sein. Also ich muss immer irgendwie so involviert sein, dass ich auch zum Beispiel an den Konzepten arbeite, die Artworks machen kann oder weißt du, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwie im Nachtleben, weiß ich nicht, die, so im Büro dann von einem Club arbeite, das könnte ich mir nicht vorstellen. Mm. So, aber wer weiß, also ich sag ja so, seit ich 30 bin, also eigentlich seit 9 Jahren, erzähle ich ja jedes Jahr, ich höre nächstes Jahr auf mit Auflegen und mit Partys und jedes Mal, wenn ich das sage, wird es immer größer und ich denke, solange es läuft, es ist doch schön und so lange kann man es machen, ja.
Ach, manchmal ergibt sich sowas doch auch einfach dann. Also,
ja.
Also wenn ich jetzt mal überlege, ich habe ursprünglich ja mal Bankkaufmann gelernt und habe dann wirklich gedacht, ich bin jetzt 40 Jahre in der Bank.
Ja.
So war ich am Ende dann aber auch nicht, weil ich dann auch plötzlich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt noch mal was anderes machen, ich will nach Hamburg, bin dann, ja, habe dann irgendwie alle Zelte so abgerissen und bin dann halt ja, nochmal gewechselt. Und das
also im Grunde wie ich ja auch mit Jura.
Genau.
Alles abgebrochen.
Und wenn wir doch mal ehrlich sind, wenn wir jetzt mal so 5 oder 10 Jahre zurückgehen, hätten wir zu dem Zeitpunkt gedacht, dass wir dann da stehen, wo wir heute stehen? Überhaupt nicht.
Im Leben
oder?
Nicht. Nee.
Gar nicht. Also, und ich finde, natürlich kann man immer sagen, ja, ich plane das so und so, aber am Ende kommt doch sowieso immer alles anders.
Ja, voll. Das finde ich auch. Es ist auch so ein bisschen so ein gesellschaftlich gemachtes Ding, ne? Weil vor Ort ist es ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass Leute kommen und sagen so, ey, du schaffst das nicht mehr, du bist alt, du legst voll Kacke auf, weil du bist alt. Also es ist einfach nur, dass man im Kopf hat, so ja, so ich werde jetzt 40 und die Leute, die im Club sind, sind vielleicht so Anfang 20 bis Mitte 30. Wie lange geht das? Also es ist eigentlich so ein Kopfding. Dabei kann es ja auch sein, also wer sagt denn, dass nicht ein DJ mit 60 auch noch voll geil im Club stehen kann und die Masse rocken kann, weißt du so? Und bei so Stars ist es ja auch so. Also am Ende, wenn du überlegst, macht eine Madonna tanzt da immer noch im Kostüm wie bekloppt auf der Bühne rum, was ja irgendwo auch so ein bisschen albern sein könnte für eine 65-Jährige, aber trotzdem finden wir es ja alle cool, weil es ist Madonna, weißt du? Aber wenn es jetzt so, wenn jetzt so eine Freundin von dir sagt, ja, ich bin 65 und tritt noch im Theater auf, das war gleich so, die ist voll hängen geblieben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Das ist irgendwie echt so ein Kopfding. So. Deswegen, ja, wer weiß, wo es hingeht. Es kann natürlich auch so kommen, dass ich irgendwann genug davon habe und denke so, ey, ich kann das alles nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Und auf einmal mache ich so wie du, ich breche alles ab und gehe plötzlich zur Bank.
Okay, also so. Ganz so extrem glaube ich jetzt nicht. Aber,
nee, aber weiß man
ja,
halt
ja, vielleicht, nicht. Weiß ich nicht. Geht dann irgendein Side-Projekt so voll durch die Decke, du wirst auf einmal TikToker oder Influencer oder was auch immer so. Oder du denkst irgendwann, du fühlst das halt nicht mehr, nachts im Club zu stehen. So, und dann ja, das ergibt sich dann einfach auch ja, so mit eben. Der Zeit.
Oder man hat plötzlich seinen eigenen Club oder eine kleine Bar oder was ist, ja. Das kann ja alles sein.
Genau.
Ne? So,
also
ja.
Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute da mit Mistgabeln und Fackeln stehen und sagen, der ist zu alt, den wollen wir jetzt nicht mehr.
Das wäre auch geil, aber das wäre dann die Halloween-Party. Alle maskiert, wie bei The Purge, stehen die dann alle vorm Club so.
Boom. Oder es werden so Demos ja, da so, gemacht
hang
vom Club.
The DJ. So, apropos, dann wir wollten ja wissen, wie Silvester war. Das passt doch gerade ganz gut, wo wir schon über Partys reden. Also, Pierre, was hat die Partymaus Pierre Daly an Silvester? Lass mich raten, was mit deiner 90 Jahre alten Oma im Berghain?
Woher weißt du das? Nein, natürlich nicht. Also, ich muss sagen, über die letzten Jahre ist mein Silvester irgendwie immer ruhiger geworden, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich an Silvester gar nicht so. Also ich war früher mit Anfang 20 immer so, dass ich mir immer alles offen halten wollte und habe immer so das Größte, Beste, Tollste dann irgendwie mir rausgesucht, weil irgendwie auch die Erwartungen an Silvester immer so unfassbar hoch sind. Also man denkt immer, da muss was ganz Tolles passieren. Mhm. Und jetzt so die letzten 2-3 Jahre war es echt ruhiger. Also ich habe mit 3 Freunden und meinem Freund, wir waren zu 5, haben wir ganz normal Raclette gegessen, haben dann danach, sind wir zu einem Kumpel weitergezogen und haben dann da Silvester gefeiert mit Dinner for One, Wachsgießen, ja. Berliner Ach, Essen.
Ja.
Alles, was man halt an Silvester so macht, was irgendwie cool ist. Und ja, haben dann da noch ein bisschen gemütlich was getrunken, ich natürlich alkoholfrei.
Mhm.
Und ja, dann irgendwann um 3 oder 4 waren wir dann irgendwann müde und sind dann halt nach Hause gegangen. Aber es war trotzdem eins der schönsten Silvester.
Ach, cool.
Weil man einfach so im Engkreise irgendwie ja. So eine schöne Zeit hatte. Und ja,
ja.
Da ging es halt irgendwie nicht so ums Saufen und Eskalieren und man muss jetzt was richtig Tolles machen, sondern es war einfach eine schöne Zeit zusammen.
Ja, geil. Wie stehst du denn generell zu Silvester? War das früher mal anders? Warst du früher mal so, oh, ich muss feiern gehen und ich schieße mich richtig ab und so?
Ja, total. Also man denkt ja immer so, das ganze Jahr passiert irgendwie nichts und Silvester muss dann irgendwie sonst was sein. So, weiß ich nicht. Ich finde auch irgendwie, der Tag an Silvester, findest du auch, dass der sich immer so ganz komisch anfühlt? Man hat
voll.
So ein, auch an Heiligabend, irgendwie fühlt man sich da immer so ganz komisch.
Ja, man fühlt sich anders, oder?
Ja, oder? Ja, man fühlt sich auch. Anders als an den anderen Tagen und irgendwie denkt man immer, das ist jetzt so special.
Ja, ich finde auch, die Momente sind so besonders. Also wenn du an Silvester so eine Stunde verlierst, ist irgendwie anders, als wenn es jetzt an einem normalen Montag
ja,
passiert.
Ist irgendwie voll verrückt und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ja, weiß ich nicht. Also früher war ich echt so, auch dann immer noch auf der Reeperbahn und so, aber irgendwie will ich mir das auch gar nicht mehr antun,
ja.
Weil Reeperbahn ist auch immer so völlig überlaufen, dann werden da die Raketen rumgeschossen, so
ja.
Kommst da nirgendwo durch. Also
ja,
irgendwie
ja.
Finde ich das halt anstrengend.
Ist es auch. Also ich finde, mittlerweile ist es schon besser geworden. Also ich hatte das Gefühl, es gab so eine Phase, da war immer völlige Eskalation zu Silvester. Sind die Leute also gerade in den 2000ern, so habe ich das Gefühl, nachdem dieses Millennium war, weißt du so, also von 1999 auf 2000, glaube ich, war bis 2000, sage ich mal, 13, 14 oder 15 immer mega Absturz so für die Leute. Also es gab ja auch immer so viele Partys und die Straßen waren so voll. Ich finde, das hat sich jetzt durch Corona noch mal so ein bisschen geändert. Ich habe das Gefühl, dass die Leute weniger böllern. Die Leute feiern mehr privat, habe ich das Gefühl. Und sie sind auch generell ein bisschen ruhiger. Ich glaube, weil auch nicht mehr alle zu diesen mega Hotspots gehen. Also hier in Hamburg sind's ja immer, ist es ja immer am Hafen. Ich weiß gar nicht, wo man in Berlin, wahrscheinlich am Brandenburger Tor und drumherum. Wahrscheinlich gibt es noch andere Hotspots. Aber genau, und sonst Kölner Dom und so. Aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel als ich ganz, ganz klein war, da sind alle dahin gepilgert. Da sind die Leute von der ganzen Umgebung in die Innenstadt gefahren für Silvester. Und da war kriegsähnliche Zustände, sagen meine Eltern immer.
Mm-mm.
Ja, deswegen.
Ja, also ich verurteile das überhaupt nicht, wenn Leute da Bock drauf haben, geht in den Club, geht auf die Reeperbahn so, aber ich
ja.
Für mich selber fühle das im Moment halt nicht mehr so.
Ja, irgendwie. Ja, ja, das kommt auch immer drauf an, finde ich, so, was man dann so macht. Ne? Also ich habe das Gefühl, früher gab es auch viel mehr so Silvester-Dinner. Also konntest du in einem Restaurant wirklich so ein Dinner, so, sag ich mal, buchen für viel Geld und dann gab es halt so mehrere Gänge und Live-Musik und bla. Sowas gibt es in Hamburg gar nicht mehr so viel, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel mein Freund meinte auch, dass die Schanze hier bei uns komplett leer war.
Echt?
So, ja, da war alles zu, die Restaurants waren alle zu. Weiß ja nicht, ob mittlerweile vielleicht auch die Gastronomen keinen Bock auf die Gäste haben, weil an Silvester sich alle so abschießen oder so.
Weiß man nicht, ne?
Weiß man nicht. Also bei mir war es so, dass ich habe ja am 30. meine Party in Köln gehabt. Das war schön. Da waren auch nochmal ganz viele Kölner, die irgendwie, glaube ich, am nächsten Tag wahrscheinlich ruhig gefeiert haben und sich dachten, okay, einen Abend vor Silvester gehen wir nochmal feiern. Und dann sind wir ja an Silvester von Köln nach Berlin, da hatte ich ja die ganze Zeit auch Schiss, weil es hieß ja auch vorher, oh, es kommt wieder ein Orkan und bla, aber Gott sei Dank war ja alles ruhig, wir waren pünktlich da und ich habe eigentlich immer die Tradition an Silvester laufen bei mir, weil das ja auf Dreisat immer ist, dieses Pop Around the Clock, ich weiß nicht, wer das kennt, da laufen den ganzen Tag nur Konzerte auf Dreisat.
Ah, okay.
Und das schon seit ich klein bin, gibt es das. Mhm. Und deswegen war ich dann so, wenn das dann mal Jahre waren, wo die so ein Programm hatten, was mir nicht gefallen hat, habe ich halt irgendwann so die Tradition gemacht, dass ich dann halt eigene Konzert-DVDs, habe ich meinen DVD-Player aus dem Keller geholt und dann so, okay, die DVD. Es liefen den ganzen Tag Konzerte und ich versuche, egal wo ich bin, das beizubehalten. Deswegen habe ich dann auch, als ich dann im Hotel war, direkt Dreisat angemacht. Da lief dann so ein altes George-Michael-Konzert, das war irgendwie cool. Da kam immer ein Pink und dann Tina Turner und so. Also so hatte ich so ein bisschen so mein Ritual. Und dann war ja die Silvester-Party und das war auch mega cool. Also es waren wirklich direkt um 11 schon so viele Leute da, dass es cool war, zusammen reinzufeiern, weil manchmal hat man ja auch Sorge, dass dann am Ende nur 7 Leute stehen und der Rest kommt erst später, aber das war echt gut, die waren auch alle gut drauf und dann hatte ich ja, glaube ich, bis 3:30 aufgelegt und mich dann kam halt mein Nach-DJ, nämlich Destiny Drescher, die das auch mega gemacht hat und jetzt, pass auf, dann kam der Absturz. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, ob ich zu viel getrunken habe oder ob ich sogar K.O.-Tropfen hatte, aber es war das schlimmste Silvester meines Lebens.
Was?
Ja, das glaubst du mir nicht. Guck mal, ich habe ganz normal aufgelegt. Alles war gut, ne? Bis 3:30. Dann habe ich meine Sachen gepackt, bin hoch ins Backstage, habe noch zu Shirin gesagt, ich gehe noch eine Runde mit den Leuten reden und tanzen. Ich habe noch ein paar Leute aus Hamburg gesehen, denen will ich Hallo sagen. So, ja, alles cool. So, bin ich runter. Ich habe noch einen Jägermeister an der Bar bestellt. Den habe ich auch wirklich, also die Barleute kennen mich da ja auch und sie hat auch wirklich das Glas hingestellt, das leere, aufgefüllt und ich habe es direkt genommen und getrunken. Mhm. Also da konnte auch nichts drin gewesen sein. So, ja, und irgendwann bin ich dann hoch ins Backstage und dann konnte ich mich erstmal, also ich habe dann so ein Blackout von einer Stunde und danach erinnere ich mich an alles, aber nichts Visuelles. Also ich konnte alles hören, aber ich konnte nichts sehen. Also ich wusste, dass die ganze Zeit eine Person mit mir gesprochen hat, die ich nicht kannte. Aber ich wusste, dass mein Kassenadministrator die ganze Zeit bei mir war und mir geholfen hat, dass Shirin da war. Also ich kann dir auch sagen, was die geredet haben sozusagen. Aber ich konnte nicht richtig gucken. Ich konnte nicht stehen. Ich musste die ganze Zeit liegen. Mir war so schlecht. Ich war einfach nicht ansprechbar. Und das ging dann wirklich bis 8 Uhr morgens, weil die waren halt so, wir kriegen den hier nicht weg. Und um 8 Uhr ist halt wirklich dann der allerletzte, also nicht Gast, sondern der allerletzte Mitarbeiter, meint dann so, ey, jetzt muss ich abschließen. Jetzt müsst ihr den hier.
Du warst so lange in dem Club noch?
Ey, ja. Und ich weiß gar nicht, wann die Party zu Ende war. Um 7 oder so. Und also ja, das war richtig die Hölle.
War Shirin dann auch noch die ganze Zeit da? Oder?
Ja, die ist dann die hat nämlich meine Sachen gepackt und meinte so, ey, ich bring zumindest schon mal seinen Koffer mit der Technik ins Hotel, weil wir jetzt nicht wissen, nachher muss der von hier ins Krankenhaus oder planen. Mhm. Also erstmal die Wertsachen wegbringen. Und wir waren ja im selben Hotel. Sie ist dann um 6 gefahren, weil sie wusste, die Jungs passen auf mich auf. Und die Jungs haben mich auch ins Hotel gebracht. Das ist halt auch so komisch. Ich konnte auch genau sagen, welche Zimmernummer, aber ich kann mich nicht, also ich konnte nichts sehen, so die ganze Zeit. Ich hatte die ganze Zeit die Augen zu. Ich weiß auch, dass als die mich rausgetragen haben, haben mich 3 Uber abgelehnt. Die meinten so, nee, den nehmen wir nicht mit. Und irgendwann hat die Chefin ihr Auto geholt und war so, ey, ich fahre den jetzt rum. So, also mega nett, mega, mega nett.
Boah, krass.
Und ich habe mich dann aber einfach ich habe mich dann einfach auf den Boden gelegt. Es hat ja geregnet und ich konnte aber nicht stehen. Ich musste auf diesen nassen Boden liegen, weißt du, mit dem Bauch auf dem Boden und habe einfach nur versucht zu atmen. So, also es war so furchtbar. Das hatte ich so, also wie so gelähmt so ein bisschen. Ich konnte einfach nicht stehen. Mir wurde sofort, es war richtig schlimm. Und dann, ja, und dann bin ich da irgendwie ins Hotel gebracht worden und bin am nächsten Morgen aufgestanden und war so, okay, was zum Teufel, weil ich wusste ja dann auch alles. So, ne?
Boah, und, krass, ja. Aber das klingt ja irgendwie überhaupt nicht nach Alkohol.
Nee, also irgendwie bin ich auch so im Zwiespalt, weil was dafür spricht ist, ich habe das letzte Mal um 16 Uhr gegessen und ich weiß, dass als ich angefangen habe, um 11 aufzulegen, meinte ich noch zu Shirin, ich so, ey, mein Magen knurrt, ich hätte doch noch was essen, mehr essen sollen. So. Das heißt, ich hatte auf jeden Fall schon einen leeren Magen und natürlich, ich habe um 0 Uhr mit Sekt angestoßen, so ein halbes Glas Sekt. Dann habe ich irgendwie Wodka Red Bull getrunken und dann halt diesen Jägermeister, also so eine, so alles durcheinander mischen, könnte natürlich auch nochmal irgendwie zu was führen. Aber das ist ja auch so eine kleine Menge an Alkohol, dass ich das mega strange finde, dass das dann irgendwann so umschlägt irgendwie.
Also normalerweise ist das ja auch so, man merkt ja eigentlich schon, wenn man viel trinkt und die Leute vielleicht sagen so, jetzt lass den mal lieber weg oder so, aber dass das so. Also wenn du selber schon sagst, du hast eigentlich gar nicht so viel getrunken.
Nee, das waren ja zwei Mischen, ein halber Sekt, ein Jägermeister-Shot. Das ist
nicht viel. Und dann so ein krasser Absturz.
Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass man vielleicht irgendwie irgendwann, als man, also dass vielleicht diese Kombi dazu geführt hat, dass ich dann schon krass angetrunken war, dass ich vielleicht im Suff noch was getrunken habe, wovon ich nichts weiß. Weißt du?
Ach so.
Das könnte ich mir nur erklären, weil ich finde, das Verhalten passt nicht zu besoffen sein. Also wenn ich besoffen bin, bin ich nicht so. Weißt du?
Nee, das klingt ja schon eher nach K.O.-Tropfen.
Ja, das war ganz strange. Und dann diese Bahnfahrt, ne? Also ich saß in diesem IC, ich dachte, ich sterbe. Wirklich, ich dachte wirklich, ich sterbe. Mir war die ganze Zeit schwindelig, schlecht. Der ganze Kreislauf ist ja so im Arsch, ne? So, also ja, da habe ich mich bis heute, ich bin auch bis heute so platt davon. Das ist so krass.
Das ist auch nochmal so ein richtig strange, heftig, ja. Also ich höre die Story jetzt gerade auch zum ersten Mal. Ich bin voll schockiert gerade.
Ja, weil ich mache das immer manchmal extra so, dass wir direkt anfangen aufzunehmen, damit wir nicht vorher schon uns alles erzählen und das dann auch schön hier im Podcast geteilt wird.
Also man hat das ja auch gar nicht jetzt irgendwie, du hast ja auf Insta auch irgendwie gar nichts dazu gepostet,
nee, habe ich auch nicht. Nee, weil, und zum Glück ist das ja auch alles im Backstage passiert. Also die Gäste haben davon nichts mitbekommen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch immer das so, ich habe so eine Trinkflasche, die man so zudrehen kann, aus zwei Gründen. Einmal K.O.-Tropfen und wenn die mir umkippt, kippt mir nichts über die Technik, weil die ja so, da läuft ja nichts raus. Und das heißt, alles, was ich mir auch an Getränken eingeschenkt habe, habe ich ja selber gemacht. Und meine Getränke waren an dem Abend sogar unter dem DJ-Pult. Manchmal sind die am Backstage und jemand mischt mir das, aber an dem Abend war es halt unter dem DJ-Pult. Das heißt, das habe ich mir alles selber gemacht und diesen einen Shot an der Bar, das habe ich ja gesehen, das wurde ja von meinen Augen gemacht. Und selbst dieser Sekt, mit dem wir angestoßen haben, warum sollte denn der Chef und die Chefin des Hauses mir um 0 Uhr einen Sekt mit K.O.-Tropfen bringen, damit ich dann den Rest des Abends nicht auflegen
kann?
Macht
auch keinen Sinn, weil wenn du K.O.-Tropfen wirklich im Glas hast, dann wirkt das innerhalb von 20 Minuten, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, das kommt ja nicht plötzlich 4-5 Stunden später. Ne? So, also ja, da kann ich nur sagen, ich hatte Glück, dass so viele Leute da waren, die, ne, wo ich so sozusagen Support hatte, also mein Team, die Leute vom Club und so. Aber das, ich will damit auch nur einmal sagen, wie gefährlich das ist, wenn du im Club bist, keine Freunde mehr da sind und dann passiert dir sowas. Da können die Leute wirklich mit dir machen, was sie wollen. Weil für mich war es auch so, ich war zwar vom Kopf her da, ich konnte ja auch irgendwie alles sagen und hören, aber theoretisch hätte mir auch jemand die Hose jetzt runterziehen können. So hätte ich wahrscheinlich es nicht hingekriegt, rein motorisch das irgendwie hinzubekommen. So.
Krass.
Also das ist echt, oder ich meine, die Leute könnten alles klauen, die hätten ja meine ganze Technik klauen können. So, ne? Also ja, das ist schon, also passt bloß auf, Leute, was auch immer das war, aber ja, wer weiß, vielleicht war es auch einfach nur eine unglückliche Mischung von Alkohol gemischt Übermüdung, wenig gegessen, keine Ahnung.
Ja, ich weiß ja, hattest du denn bei der Party am Tag davor auch schon was getrunken oder warst du da schon so K.O. quasi
in
den nächsten
gar nicht.
Abend gestartet?
Nö, da habe ich eine Mische getrunken und das war's. Ein Wodka Red Bull am Anfang so und das war's.
Ja,
also
Gott,
da war ich.
Das ist ja richtig Horror.
Da war ich, glaube ich, nicht mal angetrunken. Also es war schon wieder so mega viel Wasser getrunken und so. Also ja.
Schrecklich.
Ja, so fing das neue Jahr an. Ich war so, okay, das Jahr kann nur geil werden, wenn es so anfängt.
Oh Mann, das tut mir voll leid jetzt gerade.
Naja, aber ja, ich dachte, ich spare mir das für den Podcast auf, weil das immer so ein Learning ist. Die Leute sind ja immer so, die gehen dann immer weg und dann passiert so 20 Mal nichts, dann wird man nachlässig, stellt man sein Getränk irgendwo ab und ne, so und dann passiert's. Und deswegen, also immer schön Getränke in der Hand halten und aufpassen.
Aber es ist halt ja trotzdem irgendwie merkwürdig, wenn sowas eigentlich nie passiert und dann plötzlich passiert so ein komplettes Blackout.
Voll.
Da denkt man doch immer, das kann eigentlich nicht sein.
Aber weißt du, was ich auch schon oft gehört habe, dass einfach andere was bei sich im Glas hatten, also bewusst, weil sie das so trinken wollten und dann trinkt das halt jemand einfach so mit und beide sind ja so ein bisschen besoffen und der andere denkt sich nicht so und dann fällt ihm hinterher ein so, ah, da war jetzt Liquid Ecstasy drin und dem anderen knockt es halt voll aus, zum Beispiel. Mm-hmm. Also, das habe ich auch schon oft gehabt, dass die Person genau wusste, oh Gott, ich habe von meinem besten Freund getrunken, der hatte sich aber irgendwas ins Getränk gemacht oder so. Mm. Also es ist jetzt nicht immer, sage ich mal, der Böse, der da rumgeht mit einer Pipette und dann immer so Tröpfchen überall reinmacht. Das ist es auch nicht immer. Ne? Also manchmal passieren auch einfach ja, irgendwie blöde Sachen.
Boah, verrückt, aber, ey.
Ja, zum Glück ist das nicht während der Party so gesehen passiert, sondern erst als ich durch war. Ja, gut, ich würde sagen, es ist Zeit für eine weitere Telonym-Nachricht. Ja,
das müssen wir jetzt auch erstmal verdauen.
Ist so. Hallo ihr beiden, ich bin seit einigen Wochen mit einem 10 Jahre jüngeren Mann zusammen. Aus gesundheitlichen Gründen bin ich bald für circa ein halbes Jahr 200 Kilometer entfernt. Mir macht der Gedanke an eine Fernbeziehung wirklich Sorgen. Wir kommunizieren total ehrlich und es fühlt sich das erste Mal in meinem Leben wie echte Liebe an. Wenn ich an ihn denke, wird mir immer warm ums Herz und ich spüre Frieden und nicht wie sonst Nervosität. Habt ihr Tipps, wie man die Zeit überstehen kann? Wir werden uns für die ersten 2 Monate vermutlich nur zwei Wochen für einen Tag am Wochenende sehen. Als Idee hatten wir uns, neben dem normalen Kontakt handschriftliche Briefe zu schreiben. Habt ihr noch eine Idee, wie man diese Zeit überstehen kann? Liebe Grüße aus Rheinland-Pfalz. Schöne Grüße zurück. Galligrü.
Galligrü.
Galligrü. Hattest du das schon mal mit deinem Freund, dass ihr so räumlich getrennt wart?
Ja.
Weil.
Soll ich dir mal sagen, was das Resultat hinterher war?
Dass ihr euch getrennt habt.
Ja. Oh. Also, das Ding ist, deswegen bin ich jetzt vielleicht hier auch nicht so das Paradebeispiel. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon, ich glaube, 3,5 oder 4 Jahre, naja, sagen wir mal 3,5 Jahre zusammen. Und er war dann. Wir hatten auch schon zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt und er war dann 3 Monate in Amerika für so einen Sprachaustausch. Mhm. Und wir hatten am Anfang immer noch täglich Kontakt, auch so über, ich glaube, damals war das noch Skype und so.
Ja.
Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und dann irgendwann hat man aber gemerkt, dass der Kontakt halt immer so ein bisschen weniger wurde, weil man irgendwie auch nicht so richtig, man hat halt auch in verschiedenen Welten gelebt zu der Zeit.
Ja.
Und irgendwie waren diese 3 Monate, die kamen einem auch ewig vor. Obwohl, wenn man jetzt mal so überlegt, 3 Monate ja eigentlich gar nicht so lang sind. Aber ja, und dann irgendwie, als wir uns dann nach 3 Monaten wiedergesehen haben, hatte sich halt irgendwie was verändert.
Ja.
So, ich kann das gar nicht beschreiben, aber irgendwas war da auf einmal, dass das irgendwie zwischen uns nicht mehr so harmoniert hatte. Und daraufhin haben wir uns dann irgendwann in den nächsten Monaten halt getrennt gehabt. Und ich glaube, dass dieser Break quasi so der Auslöser war.
Ah, okay.
Genau, wir sind ja dann später, wir sind ja jetzt auch wieder zusammen. Aber das war damals, glaube ich, so ein schwieriger Punkt.
Aber würdest du sagen, ihr habt da was falsch gemacht? Also hast du daraus irgendwas gelernt? Oder würdest du sagen, okay, wenn er jetzt auch mal weg müsste, würde ich das anders handhaben? Oder meinst du, es wäre auch so passiert, wenn, also ihr hättet euch auch in Hamburg auseinandergelebt oder?
Also ich würde jetzt rückblickend mal vermuten, dass vielleicht die Beziehung vorher schon nicht mehr so ganz optimal war und diese räumliche Trennung über so eine lange Zeit dann vielleicht einfach so den letzten Stoß nochmal gegeben hat.
Und dann auch gut tut, weil man dann so Abstand hat. Ne? So,
genau, da hat man dann vielleicht auch viel nochmal nachgedacht und ich glaube, dass das dann irgendwie so vielleicht einfach der Tropfen auf dem heißen Stein
war. Stimmt, das kann sein. Ja, das, aber ja, schon, wenn da eh was nicht stimmt, dann kann sowas ja schnell, also das ist ja auch umgekehrt so oft, dass zu viel Nähe dann auch dazu führt, also dass Paare dann in Urlaub fahren und sich da dann trennen, weil dann merken sie, okay, ich halte es keine 14 Tage mit der Person mehr aus, so. Mhm. Oder eben, sie sind halt räumlich getrennt und merken, oh, es tut voll gut, dass er nicht da ist, ich glaube, ich will gar nicht mehr.
Weißt genau, so. Und da war halt auch noch das Problem, dadurch, dass er in Amerika war, hatten wir ja auch immer diese Zeitverschiebung.
Ja, stimmt.
Und irgendwie war das dann auch alles immer so, diesen Kontakt zu halten, das war alles immer so anstrengend, weil da musstest du entweder morgens oder abends und dann irgendwie, man hatte dann auch irgendwie zu der Zeit immer mal keine Lust. Und,
stimmt. Ja, das kenne ich ja auch von meinem Freund, ne? Dass er dann, wenn er manchmal an Ort ist, wo die Zeitverschiebung ist, dann ist das schon manchmal komisch von der Kommunikation. Also nicht blöd, aber es ist halt schon witzig, weil der eine steht dann halt auf, während du dann irgendwie schon Abend isst und so. Das ist halt manchmal irgendwie schon lustig. Aber mein Tipp wäre jetzt, und das greift das eigentlich auf, was du sagst, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass ihr die Leichtigkeit da drin behält. Also ich würde wirklich zusehen, dass man also wirklich im Kopf hat, okay, eine Person ist weg, man hat jetzt einen Alltag, den man nicht mehr zusammen hat. Das heißt, man erlebt auch viele Sachen ohne den Partner und das braucht, finde ich, auch so Raum. Also ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man sich jetzt so Versprechen gibt und sich aneinander so bindet und so Verpflichtungen eingeht, die dann vielleicht auch so nerven können, weil eigentlich kann das auch voll die schöne Zeit sein. Also eigentlich kann es schön sein, den Tag ohne den Partner zu verbringen und dann sich auf diesen Moment zu freuen, wo man Kontakt hat und es dann aber ruhen zu lassen. Also ich glaube, was viele Paare falsch machen, ist wirklich, dass man sich so unter Druck setzt. Das heißt, so die räumliche Entfernung muss man jetzt durch andere Sachen gut machen. Das ist nur Druck. Weißt du, dieses, also ich meine, vielleicht habt ihr nach 2 Wochen gar keinen Bock, euch diese Briefe zu schreiben. Vielleicht nerven die irgendwann nur noch. Und irgendwann ist das, alles, was den Partner betrifft, ist dann nur noch nervig. Dieses, oh, jetzt muss ich dem schreiben, sonst ist er beleidigt. Oh, jetzt habe ich denen keinen Brief geschrieben, jetzt ist er beleidigt. Oh, jetzt muss ich mich bei ihm melden. Also ich glaube, man muss das auch mal so lassen. Und ich glaube, bei meinem Freund und mir ist es auch so. Also meistens ist es so, ja, guten Morgen und gute Nacht, das machen wir schon immer. Das ist so wichtig für uns, damit wir einfach so den Tag beginnen oder abschließen, dass man weiß, alles ist gut. Aber alles ist easy, wenn mal der eine sich 8 Stunden nicht meldet. Das ist völlig in Ordnung. Und trotzdem versucht zum Beispiel mein Freund, weil er dann der ist, der weg ist, trotzdem immer zwischendurch so Lebenszeichen zu geben, aber eher nach dem Motto, mach dir keine Sorgen. Das ist wirklich so, ey, ich habe gleich, keine Ahnung, wir fahren in Indien an den Strand, da gibt es kein Internet. Wunder dich nicht, wenn ich mich erst in 10 Stunden melde. So zum Beispiel. So, aber sonst ist auch mal manchmal ein Tag Funkstille, bis auf nachts gute Nacht sagen. Und das ist auch okay, weil ich denke so, ey, der ist unterwegs, der erlebt gerade mit seiner Crew oder wem auch immer andere Sachen und das braucht so seinen Raum für sich, da muss ich nicht überall so reingrätschen. Geht's dir gut? Was machst du? Bist du allein? Am besten noch so schick mal Standort, weißt du so.
Schick mal Standort, ey, ich kann
so,
nicht mehr.
Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man nicht denkt, also dass man dem Partner dann so umso mehr, sag ich mal, so digital umfesseln muss, weil der einen sonst verloren geht. Ich finde, genau das Gegenteil ist das Ding. Eigentlich muss man zeigen, dass man dem vertraut und der auch mal so für sich sein kann. So.
Ja.
Ne? So. Und ich finde, heutzutage ist es eh noch mal anders, weil man ja auch so Videocalls machen kann. Das ist halt, ne, so man kann halt die Person wirklich auch mal zwischendurch sehen, wenn man Lust hat oder, ne, man kann halt kurz irgendwie Videotelefonie machen und dann vermisst man die Person vielleicht mehr oder weniger danach, so, aber
ihr könnt ja auch theoretisch Video-Sex haben, also dass ihr gemeinsam dann so wichst und so vor der Kamera.
Oh, Daddy.
Oder ihr schickt euch auch zwischendurch mal irgendwie mal so Nudes oder so, ja. Keine Ahnung, das kann man ja auch mal machen.
Voll.
Um einfach das Feuer so ein bisschen am lodern zu lassen.
Ja, ich würde da ganz entspannt rangehen, weil ich glaube, also wenn da irgendwas zwischen euch nicht stimmt, dann braucht man, also dann geht das auch so auseinander. Dann brauchst du nicht diese Entfernung und wenn bei euch alles cool ist, dann übersteht man auch diese Entfernung. So.
Ja, und ich glaube, wenn ihr das dann überstanden habt, dann ist das halt auch eine super Grundlage, um die Beziehung weiterzuführen,
voll.
Weil wenn euch das nicht auseinanderbringen kann, was soll dann kommen?
Aber es gibt noch einen Tipp von mir, weil da ist wirklich Vorsicht geboten, weil das Ding ist dann, wenn man dann diese Wochenenden hat, wo man sich sieht, ne, das ist dann immer manchmal die Gefahr, dass beide sich so sehr darauf freuen, dass man so krasse Erwartungen hat und dann sofort pissig ist, wenn irgendwas, weißt du, so zum Beispiel, dieses Szenario, man freut sich seit 2 Wochen darauf, dann sieht man sich endlich und dann hat man zum Beispiel zusammen gekocht und der Partner ist dann so einmal kurz am Handy und dann ist man schon so, okay, weißt du so, also das muss man auch aufpassen, dass man da so ein bisschen die Erwartungshaltung runterschraubt, weil man denkt dann, diese 2 Tage müssen so perfekt sein und man muss auf Wolke 7 schwimmen, aber das stimmt auch manchmal nicht. Die Person, die kommt, ist dann einfach durch oder erledigt oder man selber hat halt einen schlechten Tag, also da muss der Druck muss raus. Dann ist das alles easy, glaube ich.
Ja, das ist doch ein toller Tipp auf jeden Fall.
Ja, da seht ihr, ich habe ein bisschen Erfahrung. Ne?
Da hat jemand aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ist wirklich so, ja.
Ja, nee, aber es ist ja auch zeitlich befristet und nicht dauerhaft. Von daher glaube ich schon, dass man das überstehen kann.
Ja, das glaube ich auch. So, kommen wir zur nächsten Telonym-Nachricht. Hallo ihr Lieben, Happy New Year. Mit dem neuen Jahr habe ich auch euren Podcast gefunden und direkt einige Folgen durchgesuchtet. Chapeau, ich liebe alles daran und bleibe treuer Hörer. Nun meine Frage, wie steht ihr zu Sides? Ich habe seit Jahren damit zu kämpfen, dass ich keine Penetration mag, nicht aktiv, nicht passiv. Der Grund liegt zum einen an einer sehr unschönen erstmal ohne Konsens und zweitens, an meinem Reizdarm. Ich habe aber das Gefühl, dass Sides in der Community nur wenig Anschluss finden, da für viele Penetration immer dazu gehört. Ich werde oft abgewiesen oder bei Dates werde ich fast dazu genötigt, die Leute überschreiten Grenzen. Dabei finde ich, dass Dates auch ohne Penetration mega sein können. Es gibt so viel mehr, was man machen kann, außer Penetration. Wie seht ihr das?
Ja.
Also Sides, vielleicht erklären wir das kurz, sind ja Leute, die eigentlich ja alles machen, außer penetrativen Sex.
Mhm.
Ne? So.
Also Ich muss dazu sagen, als ich jünger war, gab es das vor lange in meinem Kopf gar nicht, dass jemand gar nicht auf Anal steht. Also ich habe aber auch irgendwie immer gedacht, wenn man zum Beispiel schwul ist, dann muss man ja auch auf Anal stehen.
Ja, denken ja die meisten. Die meisten denken ja, du bist schwul, weil du gerne in den Arsch gefickt werden willst.
Genau. So. Oder andersrum, weil du halt gerne in den Arsch fickst.
Genau,
so, ne?
Genau.
Genau. Und,
so witzig, ne? Die Heteros denken immer, wir sind krass Arschloch und Schwanz fixiert, wir Schwulen. Das finde ich immer wieder erstaunlich.
Naja,
nur mal so.
Nee, und für mich gab es das vor lange nicht. Und dann irgendwann habe ich mal jemanden kennengelernt, der meinte halt auch, dass er nicht auf Analverkehr steht. Und für mich war das voll so, hä, sowas
so
gibt's?
Sünde, was geht?
Ich so, hä, du weißt ja gar nicht, was du verpasst und so. Und naja, aber irgendwie hat man dann irgendwann, als man dann mal wirklich jemanden kennengelernt hat, hat man sich damit auch mal befasst.
Ja.
Ich glaube, es ist für viele einfach so, dass das in dem Weltbild nicht existiert.
Ja.
Und sobald man aber mal Berührung damit hat oder sich damit mal auseinandersetzt, ergibt es dann irgendwie auch Sinn.
Ja.
So, weil eigentlich ist es ja, müsste es ja das Normalste der Welt sein, dass jemand da vielleicht nicht draufsteht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich mag keinen Blasen, aber dafür mag ich das und das.
Ja, voll. Also ich bin da auch komplett pro. Ich finde auch, also ich habe auch manchmal so Phasen, wo ich die anderen Sachen lieber mache, wo ich das voll geil finde. Und ich finde auch, wenn man sich der Sache mal so öffnet, also öffnet sich auch wirklich so eine komplett neue Welt, weil man dann auch so ein bisschen in die Welt der Utensilien kommt und der, was man da alles, man wird so ein bisschen kreativ, weil einfach reinstecken, ja, das kann jeder, weißt du so, aber wenn du dann irgendwie als, also wenn du alles andere machst und vielleicht auch manchmal dabei so Bock hast, ihn zum Beispiel reinzustecken, aber es in dem Moment nicht geht, dann wirst du halt einfach irgendwie kreativ und dann öffnen sich manchmal so ganz neue Sachen irgendwie, also deswegen finde ich das so komisch, dass Leute da, also ich verstehe natürlich, dass man das dann irgendwann vermisst, also wäre das jetzt bei mir so, dass ich meinen Partner nicht ficken könnte jahrelang, würde ich es natürlich vermissen, weil ab und zu wäre es schon schön, aber ich finde gerade bei so einem Date, also ich glaube, ich hatte viele Dates, wo nichts Penetratives war, so, also auch so One-Night-Stands, wo dann einfach nur zusammen geblasen oder gewichst oder sonst was wurde.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass viele, also wenn es zum ersten sexuellen Kontakt kommt, dass viele da noch gar nicht unbedingt anal wollen.
Ja.
Was auch voll okay ist. Also ich glaube, für eine Beziehung ist es tatsächlich dann noch mal was anderes. Das ist tatsächlich, glaube ich, könnte schwierig werden. Ich hatte auch mal eine Phase in meiner Beziehung, das ist aber auch schon viele Jahre her. Da war ich jetzt noch nicht so top, sondern eher Bottom. Und da hatte ich aber auch eine Zeit lang mal auch so keine Lust, irgendwie Bottom zu sein. Und dann mochte ich halt irgendwie Blasen auch voll gerne.
Ja.
Und da hat dann mein Freund auch irgendwann sich so ein bisschen beschwert und meinte so, ja, hier wird immer, also wir blasen immer nur und irgendwie will er auch mal wieder richtig Sex so haben. Und das hat mich irgendwie auch voll unter Druck gesetzt.
Ja.
Weil das war einfach so eine Phase, wo ich das einfach auch irgendwie nicht so mochte.
Ja.
Und hat sich jetzt wieder gewandelt, aber ich verstehe die Problematik.
Ja, ich verstehe das auch. Also es ist ja bei mir auch so phasenweise. Also manchmal gibt es wirklich so Phasen, wo ich denke so, ja, ficken ist geil, aber ich hätte jetzt eher Bock, keine Ahnung, auf geblasen werden oder einen Handjob oder was auch immer so, ne? So, aber ich finde so, das Ding ist halt, dass ich glaube, dass viele ein Problem damit haben, weil die halt denken, das ist dann so eine Sackgasse. Die denken dann, da geht's nicht weiter oder so. Dabei kann sich ja auch noch was entwickeln. Also vielleicht findet man noch gemeinsam irgendwas, was beide cool finden oder so. Was ich aber noch nicht so, wo ich nicht so ganz hintergekommen bin, ist, wieso man dann nicht aktiv sein möchte. Also das konnte mir bisher auch keiner erklären. Also wenn man Side ist und zum Beispiel ihn nicht reingesteckt bekommen will, okay, verstehe ich. Aber was ist das Problem bei reinstecken? Also findet man das eklig oder macht es einen nicht geil? Das würde ich halt gerne mal wissen. Das konnte mir bisher auch keiner. Die Leute sind immer so, ja, mag ich nicht. Aber was mag ich nicht? Also
die Person, die ich damals mal kennengelernt hatte, da habe ich das dann auch gefragt, warum dann nicht andersrum? Und die Person meinte einfach, sie findet das einfach unhygienisch, da was reinzustecken.
Ah,
auch.
Okay.
Also die Person mochte das halt einfach nicht, weil sie das einfach, ja, unhygienisch oder so, irgendwie wurde das halt begründet.
Aber das kann man ja dann nachvollziehen. Da kann man sagen, okay, ich verstehe das Argument so, ne?
Ja, oder es gibt ja aber auch zum Beispiel Menschen, die zum Beispiel ja auch asexuell sind.
Ja.
Also ich glaube, es gibt halt einfach diesen Zustand, dass man halt einfach beides nicht mag.
Ja.
So, ich glaube, da muss es auch nicht unbedingt einen Grund für geben. Vielleicht ist es einfach so, wie
so ein Gefühl, was man hat.
Wie du zum Beispiel vielleicht nicht gerne passiv bist, haben andere das mit aktiv und manche haben es halt einfach, dass sie bei beiden diese Lust nicht haben.
Ja, kann durchaus sein, ja.
Also ich glaube, wir können uns das halt nur nicht so richtig vorstellen, weil wir selber nicht davon
Ja, weil man immer
also,
so denkt,
selber nicht
ja, es gibt
sind.
Ja das und das, das mag ich auch nicht und ich würde es trotzdem machen, aber ja, vielleicht hat man nicht diese eine Sache, die man einfach absolut nicht machen möchte, vielleicht fehlt die einfach. So, ja. Und deswegen kann man es, also mit nachvollziehen, ich meine, also ich würde jemand jetzt sagen, er ist Zeit, hätte ich den, also würde ich das komplett respektieren, so. Ich würde nur halt, also für mich wäre es halt so, ich könnte gar nicht sagen, ich kann das nachvollziehen, weil kann ich ja gar nicht. Weißt du, mir fehlt einfach dieser Bezug dazu, wie sich das anfühlen muss. Aber umso wichtiger ist es dann, finde ich, auch das zu akzeptieren, weil ich finde, wenn ich es selbst nicht habe, dann muss ich das einfach so hinnehmen, wie es die Person halt fühlt. Und wenn die das halt nicht will, dann gibt es halt tausend andere geile Sachen, die man machen kann. Also ich finde, gerade bei gleichgeschlechtlichem Sex unter Frauen und Männern, da gibt es doch so viel, was man machen kann. Das ist doch eigentlich so geil.
Ich finde, man sollte davon das doch auch gar nicht abhängig machen. Man kann sich doch erstmal daten und wenn es dann irgendwann vielleicht auf eine Beziehung oder sowas zukommt, dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht.
Ja.
Entweder man findet einen Kompromiss oder man sagt halt einfach, das passt dann für eine Beziehung vielleicht einfach nicht. Oder man sucht sich halt auch jemanden, der Zeit ist.
Genau,
vermisst halt auch keiner was.
Ja, das stimmt. Ja, da würde mich echt mal interessieren, vielleicht können ja ein paar Hörer oder Hörerinnen uns da auch ein bisschen mehr zu erzählen. Also schreibt ihr das zum Beispiel in euer Grindr-Profil direkt rein oder wird das immer erst zum Problem, wenn es dazu kommt? Oder hattet ihr auch schon mal Erfahrungen mit Leuten, die das total cool fanden und so? Also das wäre cool, wenn da einige so ein bisschen mehr Erfahrung haben mit, dass ihr so ein bisschen mal schildert, wie das für euch ist, aber generell ist es halt echt, also ich finde generell ist es immer scheiße, wenn irgendeine Eigenschaft, die du halt mitbringst, direkt auf Ablehnung stößt, weißt du, so.
Ja, vor allem, wenn es eigentlich nur eine sexuelle Vorliebe ist, also das finde ich irgendwie komisch, wenn dann jemand sagt, nee, das geht jetzt gar nicht.
Ja, ja, das ist echt, ich habe das auch manchmal so, wenn ganz oft, wenn mich so Südländer anbaggern, ne, so, dann sind die auch immer so, ja, dass sie so mit prahlen, dass die top sind und mich so durchficken wollen, immer wenn ich dann sage, so, nee, ich bin auch top, mal auf abgesehen, dass ich einen Freund habe, aber so, ich bin auch top, sind immer gleich so, nee, und so weißt du auch immer, so, ja, ich zeig, du wirst das genießen und bla, weißt du, so, und ich so, nee, also, so, du bist nicht der Erste, so, der mich ficken wird und ich, weißt du, so, also brauchst du das jetzt hier nicht so, so schmackhaft zu machen, aber vielleicht fühlt es sich auch ein bisschen so an, wenn man Zeit ist, wenn dann kommen wahrscheinlich auch so Sprüche, deswegen kam ich da jetzt drauf, dass man sagt so, ja, dann wurdest du noch nicht richtig gefickt oder so, weißt du, so, ich zeig dir das, das sind so typische Sprüche oder nicht?
Ja, ne? So. Ja, das ist, aber eigentlich ist es total schlimm, sowas.
Ja, voll.
So, weil man unterstellt dem anderen damit ja dann auch, dass derjenige sich damit nicht befasst, selber befasst
dass
hat.
Dass er nicht weiß, wer er ist, auch
genau.
So ein bisschen. Ne? Dass er sich selbst nicht einschätzen kann.
Genau, so ich zeig dir jetzt mal, was dir gefällt. So,
ja,
keine
ja.
Ahnung, irgendwie voll
ja,
strange.
Ja. Ich glaube, das müssen sich Frauen auch richtig oft anhören, dass dann so zur Tür auch sagen, so ja, so komm, ich zeig dir mal so, ne, so wie man richtig fickt. Und
vor allem lesbische Frauen müssen sowas bestimmt auch oft
genau,
hören.
Genau, ne? Genau. Ja, dass man sagt, so ja, so, da hatte ich noch keinen Mann gebumst, deswegen stehst du auf Frauen. Ach, ich kann mir das so gut vorstellen. Ey.
Ja, Horror.
Ja, zum Abschluss haben wir noch mal einen kleinen Ausflug zum Thema Musik und Party. Muss ja auch mal wieder vorkommen, hatten wir heute noch gar nicht. Hallo Lieblings-DJ und Lieblings-Co-Host. Vielen Dank für die tollen Partys, die super Musik und den coolen Podcast. Drei Fragen, Ideen, Wünsche zum neuen Partyjahr. Erstens, wann gibt es mal wieder eine Daddy's Boy Party oder eine andere Hollywood-Tramp Party mit Darkroom? Zweitens, wie wäre es nach dem Konzert vom Purple Disco Machine am 2. Oktober in der Hamburger Sporthalle mit einer Aftershow-Party von Hollywood-Tramp? Ist ja der Abend vor dem Feiertag, 3. Oktober. Drittens, was haltet ihr von einer Troye Sivan versus Kylie Minogue Party? Kylie allein fandst du, Barry, ja im Podcast mal etwas zu unsicher, aber zusammen mit Troye Sivan wär's doch der Burner, oder? Die Zielgruppe wäre noch größer und mit den Troye-Fans auch jünger und die Musik würde sicher gegenseitig super passen. Du meintest ja auch, dass die Leute, wenn sie erstmal da sind, die Kylie-Hits auch feiern, aber vielleicht nicht so für sie alleine kommen würden. Außerdem haben die beiden ja die Gemeinsamkeit, dass sie beide die längste Zeit ihres Lebens in Australien gelebt haben und jetzt Weltstars sind. Was meint ihr? Freue mich schon auf eure Antwort im Podcast. Kenne einige Hörer, die das auch interessiert und auf ein tolles neues Jahr mit euch. Also ich finde es erstmal super süß, wie viele Gedanken sich die Leute manchmal machen, oder? Wie so komplette Konzepte schon so hier so abgeliefert werden.
Als wenn jemand so eine Bachelorarbeit zu Hause erstmal so tippt und dann so, okay, das muss ich jetzt so absenden.
Ja, ist echt so. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen, dass ich doch bei einem Posting gefragt habe, was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr? Und dass mich ja das ja so überrascht hat, dass ganz viel geschrieben haben, ja, wir brauchen eine Madonna-Party, Madonna-Party, Madonna.
Habe ich das erzählt? Gelesen, nee, erzählt noch nicht, aber gelesen habe ich das.
Hast du dich auch so gewundert? Ich war so, wo kommt das denn jetzt her? Und ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, nee, Madonna ist schon zu alt, also die Leute wollen das nicht mehr. Und das ist dann so ausgeartet, dass das haben mir ganz viele Leute geschrieben haben und einige meinen so, ja, also gerade in Köln gibt es seit 2005 keine Madonna-Party mehr und früher gab es das immer. Und dann auch so ganz viele Jüngere, die dann so meinen so, ja, mach unbedingt irgendwie eine Madonna-Party. Ich war so, also das hat mich halt richtig gewundert. Und das Ding ist, dass ich jetzt wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und gesagt habe, jetzt Ende Januar, Anfang Februar wird es wirklich in Köln und Berlin den Madonna Celebration Ball geben. Und wow, ich sage euch, Leute, wenn ihr nicht kommt, ne, wenn ihr diese Party nicht promotet und die Tickets nicht weggehen, dann höre ich nie wieder auf euch, weil ich pisse mir in die Hose. Also wenn die Hörer das hören, ist es, glaube ich, auch schon online. Wenn wir es heute aufnehmen, ist es noch nicht online. Aber der Plan ist, 27.01. Köln Madonna Night und dann, glaube ich, der erste Samstag im Februar. Mein Gott, wie viel ist denn das? Der vierte, zweite, glaube ich. Der dritte, zweite, dann in Berlin. Also, ja.
Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das gut läuft, weil Madonna, also es gibt zwar nicht so viele Menschen, die so präsent noch Madonna-Fan sind, so wie jetzt, keine Ahnung, die Rihanna Navy oder Gagas Little Monsters und so. Ich glaube, die sind eher so ein bisschen im Hintergrund.
Ja.
Und es, ich kenne aber auch ganz viele Leute, die Madonna-Fan sind, aber sie halt jetzt nicht mehr so krass vergöttern wie vor 10, 20 Jahren vielleicht.
Ja, ja.
Aber ich glaube schon, dass da einige zusammenkommen.
Ich meine, wer weiß, vielleicht zieht das auch nochmal Leute an, die sonst gar nicht zu Hollywood Tram kommen.
Das glaube ich nämlich auch.
Das kann natürlich auch
sein. Kann auch sein, dass vielleicht dann auch nochmal, ja, welche, die schon ewig nicht mehr feiern waren, sagen, ach komm, da gehe ich mal wieder hin oder so.
Das Ding ist, das Gute bei dem Hollywood Tram Ball ist ja auch immer, dass ja nie diese eine Queen durchgehend läuft. Das ist ja auch immer so, wir haben ja immer die ersten zwei Stunden diesen Countdown, wo alles läuft, nur nicht die Queen. Dann haben wir so das Highlight, wo so zwei Stunden wirklich das so im geilen Mix abgefeiert wird. Aber danach läuft ja auch so Madonna, das heißt ja auch immer Madonna and the Queens, Beyoncé and the Queens, Miley and the Queens, hatten wir alles schon. Und da mischt man das ja mit Leuten, die ja auch so Künstlerinnen, die von Madonna geprägt wurden. Und das reicht ja von Dua Lipa bis über Britney. Die sind ja alle von Madonna beeinflusst. Also sozusagen in Klammern kann man auch sagen, wenn man jetzt Madonna okay findet, kommt man da trotzdem auf seine Kosten. Aber ja, da habe ich echt auf die Leute gehört, weil das so viele geschrieben haben. Ich weiß so, wo kommt das jetzt her? Und die Dinge haben ja auch so viele Likes gekriegt dann immer, ne? Wenn jemand geschrieben hat, so Madonna-Party, dann hat das irgendwie gleich 30 Likes, so ein Kommentar. Ich war so, okay, wow. Aber genau, da habe ich jetzt mal so ein bisschen auf die Leute gehört. Und um die Fragen jetzt mal zu beantworten. Also, die Daddy's Boy Party war ja so eine Partyreihe mit, das war ja so eine House-Music-Partyreihe. Da gab es auch immer einen Darkroom. Die gab es nur in Hamburg. Die gibt es zurzeit nicht, weil in Hamburg haben wir ja das große Clubsterben. Es gibt ja gerade wirklich ein Riesenproblem mit Clubs, die zugemacht werden und wo jetzt wirklich Hotels und hast du nicht gesehen hinkommen. Also es gibt einfach schlichtweg keine Location dafür. Ich weiß gar nicht, ob so eine Hollywood Tramp House Music Party mit Darkroom in anderen Städten gut ankommen würde. Habe ich nie drüber nachgedacht, mit der Daddy's Boy zu expandieren.
Berlin
aber
vielleicht.
Wobei ich denke immer, die Berliner haben so viel sowas. Die sind so reizüberflutet. So.
Ja. Aber Berlin ist ja eher so Techno. Also das ist ja, kann man ja auch nicht so richtig vergleichen dann mit so einer Hausparty.
Das stimmt. Und zu der Frage mit Purple Disco Machine, da muss ich sagen, also das ist irgendwie so komplett gar nicht in dem Kosmos von Hollywood Tramp, witzigerweise.
Also ich muss sagen, das war jetzt auch nicht auf meiner Bingo-Karte, Purple Disco Machine, aber wo ich es gerade gehört habe, dachte ich so, hey geil, da würde sogar ich hingehen, weil ich finde, Purple Disco Machine ist eigentlich ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ich bin Fan von denen, aber ich finde die Musik von denen richtig geil. Also ich höre total viel Musik auch von denen.
Es gibt ja auch mega geile Hits, die in seinem Remix einfach mega gut sind. Ja. Ne? So. Also ja, die Idee an sich ist cool, aber ich wundere mich, weil es wurde sich noch nie irgendwas von Purple Disco Machine gewünscht. Ich habe es auch noch nie gespielt, glaube ich. Es wurde irgendwie nie vermisst, deswegen denkt man immer so, wenn da nichts kommt, dann will das vielleicht auch keiner.
Also,
aber wer weiß.
In der Praxis wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber ich habe da ja auch nie selber dran gedacht. Aber wo ich es jetzt gerade gehört habe, dachte ich so, hey, eigentlich wäre es voll geil.
Ja, voll. Und zum Thema Troy und Kylie, ja, also ich sehe auch die musikalische Verwandtschaft, aber man muss auch sagen, also gerade bei Troy ist es so, es gibt so ein, zwei Songs, die halt alle feiern. Und wenn du da mal so ein paar andere spielst, dann kennt das auch schon wieder irgendwie keine Sau. Und ich weiß jetzt nicht, ob durch den jetzigen Erfolg das vielleicht mehr in den Fokus kommt, aber ich finde, das sind eh so Künstler, die laufen so viel auf meinen Partys, da bräuchte man das eigentlich gar nicht so eingrenzen. Aber ja, wir haben auch oft den Superfan-Floor. Also dafür wäre sowas geil. So eine Stunde Troye Sivan am Stück wäre doch irgendwie auch mal cool.
Dann hätte ich ja eher noch Madonna und Kylie zusammen gesehen.
Zum Beispiel, ne? So ein bisschen.
Aber
vielen Dank. Ich freue mich ja immer über Input und Ideen. Und das wird, glaube ich, ein interessantes Jahr, weil es sollen ja auch so viele Alben dieses Jahr kommen. Ich bin umgefallen, als ich das gesehen habe. Also was so die Leute vermuten. Man denkt ja irgendwie, ja, Ariana Grande bringt doch ein neues Album. Dua Lipa. Angeblich Gaga, dann
Selena Gomez.
Ja, Selena Gomez soll angeblich ihr letztes Album sein. Dann Rihanna ja angeblich. Alle sagen Renaissance Act 2 kommt.
Wir haben das Wichtigste vergessen. Ja. Es gab doch jetzt vor kurzem die Gerüchte, dass Britney noch ein Album rausbringt.
Ja, aber das hat sie jetzt dementiert.
Genau, und hat sie gesagt, sie wird nie wieder zurückkehren. Ja. Das haben wir noch gar nicht thematisiert.
Stimmt, aber ich habe das so oft gesehen, die Frau wird nie wieder Musik machen, da glaube ich immer noch fest dran. Ich glaube, das wird auch
aber
so
sein. Aber sie hat geschrieben, dass sie jetzt Ghostwriterin ist und irgendwie schon 20 Songs für andere geschrieben hätte und so.
Braucht kein Mensch, wirklich. Also entweder kommt Britney selber zurück oder sie lässt es irgendwie.
Sie schreibt jetzt das neue Album für Rihanna.
Ja, ist so. Katy Perry. Harry soll ja dieses Jahr, also es soll so viel kommen, also eigentlich können wir jeden Monat irgendwie eine Record-Release-Party feiern.
Krass.
Irgendwo. Ja, ey, damit sind wir auch schon am Ende mit der allerersten Folge im neuen Jahr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und an dieser Stelle, das habe ich diesmal ja gar nicht gesagt, Telonym, wenn ihr uns schreiben wollt, dann geht in die Shownotes, da findet ihr den Link. Und ansonsten Partytermine sage ich auch noch mal kurz. 20.01. findet der allererste Hollywood Tramp Ball in diesem Jahr statt, nämlich in Hamburg. Wir gehen zurück in die Prinzenbar, die Hamburger Candy Location. Ich glaube, das wird schön. Back to the Roots, da hat ja auch meine Partys haben da nämlich angefangen. Und dann am 27.01. ist dann die Madonna Celebration Ball Party im Yuka in Köln und dann die Woche drauf in Berlin. Und auf den Rest dürft ihr gespannt sein, weil es wird auch noch zwei Partys zu Kim Petras geben, nämlich in der Woche vor dem Köln-Konzert und einen Tag nach dem Berlin-Konzert. Ja, also kommt alles noch. Kommt alles noch. So, also in diesem Sinne, alles, was ihr an Links braucht, findet ihr in den Shownotes. Schreibt uns via Telonym. Und Pia, dann hören wir uns nächste Woche, oder?
Würde ich auch sagen.
In diesem Sinne, bye. Bye.
Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram @hollywoodtramp.